Dietiken, Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietiken mit Helene Arnett.
Mein heutiger Gast ist Monika Schmucki. Und wenn ich sie jetzt frage, wie es ihr geht, ist das alles andere als ein Floskel, weil sie vor gut einem Jahr die Diagnose bekommen hat, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Darum, Monika, wie geht es denn dir?
Ja, zurzeit ist mein Befinden gut. Ich bin zwar noch in einem kleinen Chemoprogramm, kann aber seit Anfang Januar wieder voll arbeiten. Und demnächst, also am nächsten Montag, habe ich einen Untersuch und dann sehen wir dann, wie es weitergeht. Ob es noch mal etwas braucht oder ob wir aufhören
können. Nächsten Montag, das heisst relativ gleich, da ist man immer nervös, oder vorher?
Ja, das ist schon immer eine rechte Spannung.
Ja.
Also es ist jetzt dann der zweite Untersuch, den ich werde haben.
Ja.
Während der Chemozeit.
Ja. Also dann hoffst du und mir für dich, dass
ja.
der Bescheid
genau.
gut ist.
Das wäre ganz schön. Weil mir geht es wirklich jetzt wieder, also eigentlich sehr gut. Ich fühle mich sozusagen gesund.
Mhm.
Ich kann gut arbeiten.
Sehr schön. Jetzt gehen wir aber zuerst, wir gehen nachher zum Arbeiten. Wir gehen zuerst zurück in deine Kindheit, weil deine Familie ist eine Dietikerfamilie, nicht gerade von Anfang an, aber du bist in Dietiken aufgewachsen.
Genau.
Wo denn?
Also die ersten 7 Lebensjahre habe ich in Zürich verbracht. Mhm. Und erst im 1960 haben meine Eltern dann können ein Einfamilienhaus erwerben in Dietiken. Und dann sind wir hierher gezügelt.
Das heisst, deine Schulzeit, die meiste Schulzeit hast du
verbracht. Genau. Die erste Klasse habe ich noch in Zürich besucht. Und zwar im Schulhaus an der Forchstrasse.
An der Forchstrasse, ah ja.
Ja, dort Signalstrasse.
Genau, irgendwo dort, ja.
Das kommt mir jetzt nicht gerade in den Sinn. Ja, auf jeden Fall ab dem 7. Lebensjahr, ab der 2. Klasse.
Und mit dir sind gerade...
sind noch 2 Schwestern dann, nein, 3 Schwestern. Bernadette, die jüngste von uns, Ältesten, die ist noch sehr klein gewesen, wo wir da auf die Diätik gekommen sind. Und wir 3, also Ursula, Claudia und ich, wir haben Abstand von je 1,5 Jahren. Und wir sind immer zusammengesteckt.
Ja.
Also wir sind eine enge Bande gewesen, sozusagen. Ja. Man hat uns 3-Mädelhaus gesagt.
Aber wie du vorher angekündigt hast, es gibt eine 2. Gruppe in der Familie.
Genau. Nachher gibt es einen grösseren Abstand nach der Bernadette. Also ich hatte zu der Bernadette 5 Jahre Abstand. Und dann gibt es einen grösseren Abstand. Der Bruder ist 10 Jahre jünger als ich. Und die jüngste 13, etwa 13 Jahre.
Ja. Das ist wahnsinnig.
Und die haben dann wie eine andere Familie gehabt. Die haben einfach nicht das Gleiche erlebt wie wir.
Ja, ja, das glaube ich sofort.
Ja. Wir haben eine wunderschöne Kindheit gehabt, eigentlich. Wir haben sehr viele Freiheiten gehabt. Wir haben ganz vieles dürfen.
Mhm.
Und darum ist haben sich viele Kinder aus der Nachbarschaft bei uns jeweils versammelt. Wir haben zum Beispiel können heiraten und dann haben wir uns dürfen verkleiden. Und dann sind wir da die Rüterstrasse, die damals sehr verkehrsarm war, sind wir auf- und abgezogen in einer langen Prozession. Und mir ist jeweils die Rolle vom Pfarrer zugeflogen. Ich habe mich da in einen roten Mantel gehüllt und dann habe ich Mess zelebriert und eine Predigt gehalten. Und das ist auch daher gekommen, weil der Grossvater uns einmal so eine Kirche im Puppenstube Format geschenkt hat, mit allem Zubehör. Und die Kirche haben wir so oft bespielt. Also am Hochzeug haben wir sie dann nicht gebraucht, oder? Ja. Und dann, also das haben wir mal dürfen machen. Und also noch ganz viel anderes. Wir hatten sehr schöne Ferienerlebnisse gehabt. Wir sind ins Bündnerland oder ins Wallis und haben dort mit dem Vater Hütte gebaut. Haben am Fluss können spielen, sind Beeren und Bilder sammeln. Einfach lauter so wirkliche Erlebnisse haben wir gehabt. Oder mit dem Grossvater mütterlicherseits, der war Forstwart und hat oberhalb Bellinzona in Giubiasco oben hat der eine Forsthütte und ein grosses Revier verwaltet, ein grosses Revier.
Ja.
Und dort haben wir dann auch die Ferien verbringen. zusammen mit der Grossmutter, die wir sehr geliebt haben. Und die ist amigs mit uns Kräutchen suchen, Teekräutchen, und die haben wir dann können trüchnen.
Das ist wirklich.
Und haben so die Sachen auch kennengelernt.
Jetzt muss ich muss gleich, ich bin besetzt da oben mit der, ist das eine Babystube, eine Kirchenbabystube gewesen?
Ja, die hat so das Format von einer Babystube. Und mit Altar, das mit Kelch und mit allem, einfach was dazugehört hat. Ja,
das ist
und
ja
Strand
aus
und
Holz,
alles.
Oder?
Ja, ich glaube schon. Weißt du, so ganz genau weiss ich es nicht mehr. Ja. Ich weiss einfach nur, dass das. Ja,
das habe ich jetzt
gesagt. Und wir haben also sehr, sehr oft mit der gespielt. Ich bin auch noch recht katholisch aufgewachsen. Ja. Also, ich bin schon im Kindergarten bei einer Klosterfrau gewesen.
Ah.
Ja, ja. Und dann hat das schon eine Bedeutung gehabt.
Ja, ja.
Und eben dann an diesen Hochzeitsfeiern haben wir dann halt das auch. Natürlich wieder zelebriert.
Ja, ja. Das ist, ihr seid auch eine typische CVP-Familie für die Etikette gewesen. Hm?
Ja, 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 ja. Das ist schon so gewesen. Genau. Und da wollte ich noch erzählen, dass wir auch dürfen am 6 Leuten Umzug mitmachen. Das war auch ganz ein schönes Erlebnis.
Ja.
Die Mami hat in einem Kurs für uns so Rokoko-Röcke genäht. Und dann haben wir die stolz ausgetragen, also die Schwesterin Rosa und ich in Lindengrün. Und die Jüngste hat mir widerwillig in so ein Prinzenkostüm gesteckt. Also sie hat schon ein bisschen Nachsehen gehabt.
Und das ist am 6. Leute selber oder am Kinderumzug?
Am
Kinderumzug.
Ja. Ja. Nachher waren wir ja dann noch im Kongresshaus.
Ja.
Und das war natürlich auch der Plausch für uns.
Also ich sehe schon, da kommen wir sicher später noch dazu. Verkleiden und Theater spielen ist also etwas, was du seit der Kindheit kennst.
Ja.
Jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, sind die 6 Kinder gewesen.
6 Kinder,
ist
genau.
Ist das damals noch üblich gewesen, die Etikette?
Nein. Nein, da sind wir, glaube ich, schon eine Ausnahme gewesen. Und unser Vater hat auch mal einen Brief bekommen. Ich weiss einfach nur noch, den Inhalt kenne ich nicht mehr. Meine Schwestern wissen es auch nicht mehr, aber wir wissen noch, dass er irgendwie einen saftigen Inhalt hatte. Und dass es um die Anzahl, um die zahlreichen Kinder gegangen ist.
Also ein negativer
Brief? Ein negativer Brief, genau.
Von der Gemeinde oder von?
Nein, ich glaube nicht von der Gemeinde.
Also
das glaube ich jetzt nicht.
Aber es ist wirklich damals, also man hat schon gefunden, 6 Kinder, das muss
ja
jetzt nicht sein.
Ja, das muss
aber
nicht sein.
Aber ist das, weil deine Eltern so religiös waren? Oder?
Ja, weißt du, so religiös sind jetzt die auch nicht gewesen. Also, ich glaube, das kann irgendwie nicht der Grund gewesen sein.
Also, sie haben
nicht
Freude,
dass ich jetzt wüsste, dass sie...
Nein,
es hat für mich nicht so gewirkt, dass sie jetzt so religiös gewesen sind. Einfach so ein bisschen, wie es halt war.
Was war denn der Vater vom Beruf gewesen?
Der Vater war Buchdrucker gewesen. Er hat den er war selbstständig gewesen, hat eine Buchdruckerei gehabt. Und wir haben als Kind einmal auch dürfen gehen in der Ferien und haben dürfen helfen. Also wir dürfen helfen, die Sätze, die Schriftsätze ablegen.
Und also schreiben?
Weißt du, er hat zum Beispiel Preislisten gemacht, Prospekt, und dann hat es immer so einen Schriftsatz gebraucht mit diesen dicken Blechbuchstaben.
Ja.
Die hätten müssen zusammensitzen und Abstände einhalten. Das war noch eine komplizierte Sache.
Ja.
Und das hat spiegelverkehrt sein und zusammengebunden hat es sein. Und dann haben wir die einmal wieder auseinandernehmen.
Ja.
Aber wir haben wahnsinnig aufpassen, dass wir keinen falschen Buchstaben in ein falsches Fach rein tun haben.
Also sind die Setzkästen, die man später hatte, um so kleine Sachen drin tun, das ist ursprünglich aus dem Buch zurückgekommen?
Ja, genau. Genau, in die Sitzkästen genau. Haben wir es zurücklegen.
Aber schreiben haben das nicht selber?
Nein, das hat er dann schon selber gemacht. Wir haben einmal dürfen, aber erst, als wir älter waren, haben wir lesen dürfen.
Korrekturlesen?
Ja, Korrekturlesen, genau. Und was wir auch noch können machen in diesem Geschäft, helfen beim Ausrüsten, beim Falten, beim Zusammenlegen, beim Heften, beim Päckchen machen. Und ich bin sehr gerne mit dem Papi ausliefern. Das hat mich sehr interessiert.
Also der Kundschaft. Immer von, wir haben dürfen. Das ist also das Schaffen ist nicht das Müssen.
Nein. Wir haben auch etwas können verdienen.
Ja.
Nein, das war eine Freude für uns.
Ja.
Und wir haben sowieso unseren Vater, ja, wir haben beide gerne gehabt, aber den Vater haben wir sowieso sehr gerne gehabt. Und also, was noch wichtig ist, zu sagen, der Vater hat, oder überhaupt beide Eltern, die sind wirklich sehr kreativ gewesen, sind beides ehemalige Pfadis gewesen.
Ja.
In leitenden Positionen. Also bei Mami bin ich ganz sicher, dass sie eine Leiterin war. Und dann ist das Festen feiern, das ist in unserer Familie einfach so, hat so eine Wichtigkeit gehabt. Wir haben gestern noch darüber geredet, Schwester und ich, und wir haben das Gefühl gehabt, also wir haben ständig Festen gefeiert bei
und
uns.
Gäste gehabt.
Sie waren sehr gesellig.
Ja.
Und die Fester haben es dann immer so unter ein besonderes Motto gestellt. Zum Beispiel eins hat geheissen Schiff Ahoi, das war ein Fasnachtsfeier.
Ja.
Sie waren eben auch Fasnächtler.
Ja.
Und dann haben wir Kinder dafür mitgetan. Wir haben dann sämtliche Kellerräumlichkeiten haben wir können in ein Schiff verwandeln. Schiffskajüte-Restaurant. Und der Vater hat einen Schiffssteg bis in die Rüterstrasse rausgebaut, eine Lampe angestellt und die elektrifiziert sogar noch. Wahnsinn. Und dann sind da die Vollmasken gekommen. Die sind halt dann in der Verwandtschaft. Hat es halt auch viele Luzerner oder Fasnächtler gehabt. Und dann ist da ein Leuchtturm gekommen. Also toll, oder? Ja. Und hat sich vor der Haustür positioniert und ist unbeweglich einfach stundenlang da gestanden. Und uns Kind hat das unglaublich interessiert, wer da drunter steckt. Wir sind fast nicht von dem weggekommen.
Und haben das herausgefunden?
Ja, bei der Demaskierung, zur Nacht um 12 Uhr, das ist so gegangen, ist der Cousin vorgekommen. Der war ziemlich älter als wir.
Ja. Und du hast erzählt, deine Mutter, hat sie auch geschafft?
Ja, die Mami hat einmal eine Zeit lang Religionsunterricht gegeben. Mhm. Und wir hatten dann auch jemanden, der zu uns geschaut hat, also eine Haushalthilfe.
Ja.
Später, früher waren es Au-pair-Mädchen, ein Mädchen mal aus Deutschland, wo wir sehr gerne hatten, die schon mitgekommen in die Ferien.
Mhm. Auch zur Entlastung dann?
Ja. Und was ich noch will sagen, also der Vater hat, wegen diesen Festern,
ja.
Der Vater hat jeweils immer eine Produktion gemacht. Er hat eben auch gedichtet, er hat dann so lange Schnitzelbankversen gemacht und hat immer dazu etwas überreicht. Also er hat eine gute, feinmechanische Begabung gehabt, war sehr genau gewesen, hat auch die Fantasie und den Humor gehabt. Und mit der Zeit hat man das einfach von unserer Familie erwartet, dass da immer etwas geboten wird. Wir haben dann später auch mitmachen, also als wo wir der Grösse waren. Das haben wir eigentlich noch gerne gemacht.
Ja.
Wir haben es einfach nicht immer so toll gefunden, was wir geboten haben. Und das hat uns manchmal dann im Nachhinein ein bisschen geniert.
Da gibt's, jetzt könnte man YouTube-Filme anschauen, das gibt es von dieser Zeit. Zeit wahrscheinlich nicht.
Nein, das gibt es jetzt nicht. Aber wir haben Familienfilm. Der Vater hat den Film gedreht, Super 8.
Ja.
Und da haben wir etwa mal so einen Sonntag veranstaltet, wo wir dann die Filme geschaut haben. Und da kommen halt die Erinnerungen schon wieder schön zurück.
Das stimmt.
Es ist schon noch eine gute Sache. Mhm. Ja. Er hat für jedes Kind hat einen Film.
Ja.
Und also am Anfang sehr langweilig, da sieht man lang einfach nur ein Baby. Und ja, es läuft nicht viel am Anfang, aber später dann, ja. Die Familie, die Filme, wo wir dann schon ein bisschen älter sind in der Ferie, die sind dann schon spannend. Wir haben zum Beispiel einen, wo der Sammy Klaus zu uns kam. Und wir machen alle, dass wir so an den Pullover rumdrehen, so aufrölen. Und wir sind auch immer noch gleich angelegt, wir drei. Wir hatten orange Pullis und Typ. Meine Mutter hat eben genäht früher. Und dann hat der Sammy Klaus doch zu mir gesagt, so, du gehst jetzt die Schuhe anlegen. Das weiss ich noch. Und dann, also es ist auch noch ein bisschen, sie sind auch noch ein bisschen streng gewesen, der Vater.
Ja, ja.
Also.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht. Und ich weiss dann nicht mehr, wie sich es aufgelöst hat.
Aber du hast am nächsten Tag wegen dem die Schuhe nicht wieder angelegt?
Nein.
Eben, der Sammy Klaus war ja nicht so nachhaltig früher, oder?
Nein. Ja, und dann haben wir einmal noch Mercurio. Ich weiss nicht, ob ihr noch wisst, was das ist. Mercurio war so eine Gewerbevereinigung und da war mein Vater als Buchdrucker dabei gewesen. Und dort hat sie immer, die haben immer einen grossen Jahresabschluss gefeiert in einem Zunfthaus. Mhm. Und dann haben wir drei auch einen Auftritt auf der Bühne. Der Vater hat uns einen langen Vers dichtet das und Sammy Klaus Vers hat unsere Sünden ein bisschen reingepackt. Und wir haben dann den vorgetragen. Und das war jedes Jahr einfach dann so gewesen.
Das heisst, ihr hattet keine Angst gehabt, vor Menschen aufzutreten oder etwas vorzutragen?
Nein, also ich nicht. Ich kann für die anderen kann ich jetzt weniger reden, aber ich kann eben auch...
Immer
wir haben eben auch, das ist noch sehr wichtig zu sagen, wir haben in unserer Garage Kasperstück aufgeführt. Auch dafür, für das Quartier, da, für die vielen Kinder. Und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Und das ist vielleicht schon so ein erstes prägendes Erlebnis gewesen.
Ja, sicher. Ja. Ja. Du hast vorher gesagt, deine Eltern seien in der Pfadi gewesen. Du bist, glaube ich, im Blauring gewesen.
Ja.
Der Blauring, muss man sagen, ist die katholische Pfadi.
Genau.
Die Jungwacht heisst ja. Sie bei den Buben.
Genau.
Und das hat dir sehr entsprochen.
Ja, die war damals einfach auch ganz toll geführt gewesen. Da ist der Präsens noch dabei. Also der Vikar ist noch, ich glaube, der Vikar Grote ist dabei gewesen.
Also das ist der... Vikar von der ja, St. Agatha.
Genau. Mhm. Und einfach tolle, schmissige Führerinnen haben wir. Und da hat es dann mal ein gross angelegtes Theater gegeben. Wir waren eine riesige Schar im katholischen Kirchengemeindehaus. Und dann ist mir die Rolle vom kleinen Prinz auch zugefallen. Und das war natürlich auch ganz schön. Also da kann ich mich noch so gut erinnern, wie ich auf dieser Galerie oben gesessen bin am Anfang. Und es nicht können erwarten, bis ich auf die Bühne abspringen und loslegen. Ja, das sind so schon schöne Erlebnisse gewesen. Auch für die anderen Schwestern, die haben dann da beim Rosentanz mitmachen und. Also, ja.
Und es ist schon so, deine Familie ist sehr kreativ unterwegs. Also,
ja.
Die eine Schwester ist gerade Berufssänger, ist das so?
Nein, sie hat Klavier studiert. Klavier studiert und hat aber einen pädagogischen Schwerpunkt gehabt. Sie hat ganz schöne Projekte gemacht mit ihren Schülern, also wunderbare. Also
sie ist in dem Sinne Berufsmusikerin.
Ja, genau. Ja. Und die Claudia, die andere, hat etwas anderes gemacht. Die hat studiert und hat so Verschiedenes gemacht. Ja.
Also sie ist nicht
sie hat einmal Schule gegeben und ist dann aber abgesprungen. Ja.
Nicht auf der Seite Theater gelandet.
EDV hat sie später sich weiterbilden lassen. Ja. Nein, nicht Theater. Aber sie hat schon auch Fähigkeiten gehabt. Sie hat sehr gerne getöpfert als Junge und hat auch Geige gespielt. Also sie hat das auch können. Aber sie hat einen anderen Weg eingeschlagen. Es braucht ja nicht nur die Begabung dazu. Es braucht ja noch so viel. Also die Begabung ist ja vielleicht nur 20% und die anderen 80% sind halt, man muss einen Willen haben, man muss arbeiten können, man muss Glück haben. Es muss so vieles zusammenkommen und zusammenstimmen.
Ich muss vielleicht etwas sagen, vielleicht hören Sie hin und wieder einen Lastwagen aussen fahren. Wir sitzen da in einem wunderschönen Theater, dem Theater von der Monika Schmucki, wo heisst Theater Putztausend. Und also so schön haben wir noch nie einen Podcast aufnehmen, muss ich sagen, mit Stühlen, mit so Samtbeläg, alles vom so ein bisschen Weirat und goldig. Und außen ist aber eben Badenerstrasse. Das ist vielleicht der Nachteil.
Zürcherstrasse.
Zürcherstrasse, sie heisst nachher Badenerstrasse, genau. Und damit, das haben wir auch schon gemerkt, es zielt bei der Monika eigentlich alles auf einen Beruf hin. Aber du hast zuerst mal etwas anderes gelernt.
Ja, ich habe zuerst die Ausbildung gemacht als Kindergärtnerin. Und zwar hatte ich den Berufswunsch schon sehr früh gehabt. Und dann bin ich also in der KZEK, in der katholischen Mädchensek im Hirschengraben, habe ich ganz außergewöhnliche, tolle Singlehrerin gehabt. Und dort habe ich die Liebe zur Musik entdeckt. Und dort, die war sicher sehr prägend für mich, für meinen jetzigen Beruf. Dort ist mir die Welt aufgegangen, was das bedeutet. Oder? So, ja, gerade so, wenn man Sänger ist zum Beispiel, was das heisst. Und das ist uns dort einfach so bewusst worden.
Sag den Namen von dieser Singlehrerin.
Susi Huber. Also ich glaube, viele Dietiker sind zu ihr in die Schule und haben sie geniessen.
Ja.
Ich habe noch heute Kontakt mit ihr und sie hat jedes Jahr im Herbst hat sie wunderbare Singlager veranstaltet. Das war unsere schönste Woche. Und da haben wir eben uns durch die Schubert-Lieder durchgesungen. Das war anspruchsvoll, ja, gewesen,
ja,
oder?
Ja.
Und wir haben Opern gehört. Wir haben also Ausschnitte aus dem Barbier von Sevilla oder aus der Zauberflöte. Und sie selber hat dann auch noch komponiert. Sie hat schöne Singspiele gemacht, ja, komponiert. Zum Beispiel das Singspiel von Max und Moritz.
Ja.
Und dann haben wir das können aufführen. Oder die Schöpfung haben wir gesungen und dann hat sie Männer dazu geholt, so ad hoc. Und sie hat mir gerade letzte ganz schöne Aufnahme gegeben und die habe ich dann können im Spital.
Ah, das ist
während
der
Chemo,
ja,
habe ich die dürfen hören. Ja.
Also die Lehre ist für dich sehr wichtig, ja, gewesen, aber du hast gewusst, du willst Kindergärtner
werden. Genau. Ja. Und dann habe ich, ja, habe ich den Beruf dann auch ausgeübt. Also nur das erste Mal nur 4 Jahre. Und dann hatte ich ein bisschen eine persönliche Krise. Also ich bin halt gehemmt und ja, vielleicht schon ein bisschen verklemmt. Einfach. Mhm. Ja, das gehört ja zusammen. Oder? Mhm. Und dann musste ich einfach mal weg. Und dann kam die Idee, gekommen, nach Wien zu gehen, wegen der Musik. Und ja, ich konnte dann, ich habe mit 20 erst angefangen, Cello zu spielen. Als Kind war es ein Klavier. Und dann konnte ich mit dem Cello dort schon im Orchester mitspielen in Wien. Ich konnte Stunden nehmen, zweimal in der Woche und üben und üben und üben. Und singen. Ich habe mich dann an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst als Gasthörerin eingeschrieben. Und konnte dann diesen grossen Sängerinnen da oder Sängerinnen zulassen. Es hat mir wahnsinnig gefallen und immer bin ich in die Oper gegangen und habe das einfach voll ausgekostet. Und bin dann wirklich glücklich zurückgekommen wieder und konnte dann gerade wieder einsteigen. Da
du hast in Dietike hast du Kindergarten
gegeben? Genau. Ja, im Zinkenhaus zuerst, bevor ich gegangen bin. Und nachher war es dann der Kindergarten im Wolfsmatt gewesen. Und dann am Schluss noch an der Neumannstrasse. Ja, und als ich zurückgekommen bin, bin ich so voll Energie und motiviert gewesen. Und dann habe ich mit Schulkind, meine jüngste Schwester war damals dabei gewesen, auch, habe ich ein Theater studiert, Schneewiesli und Rosenrot. Und das haben wir dann im Kirchengemeindehaus können zeigen.
Also mit nicht Kindergärtnerkind, sondern mit grösseren?
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau. Die sind dort auch in der Schule, jetzt 6. Klasse, oder ich weiss es nicht einmal mehr so genau.
Du hast etwa 10 Jahre Kindergarten gegeben?
Genau.
Aber jetzt bist du eben Puppenspieler.
Ja.
Wie ist denn das gekommen?
Also im letzten Kindergartenjahr habe ich zusammen mit einer Freundin ein Stück aufgeführt und habe die ganze Sommerferien daher gegeben. Und dort ist mir so richtig bewusst worden, was das eigentlich heisst, oder? Das zu machen. Und dort ist bei mir so der Entschluss gereift, also vielleicht schon ein bisschen früher, einfach mich ganz können mal dem Puppenspiel zu widmen. Und dann habe ich mit 32 habe ich einfach mal meine Stelle gekündigt und habe dann mich auf das vorbereitet. Habe dann auch Kapital gebraucht und deswegen meine geliebte Celli verkauft. Zwei. Und dann, ja, weil das ist einfach ein Jahr ohne Einkommen.
Ja, ja.
Und mit Kurs und einer Produktion am Start, das ist ins Geld gegangen, oder? Und dann habe ich das aber dann gemacht. Und ich bin eigentlich dort schon sicher gewesen, dass ich den Weg weitergehen werde. Aber ich habe es dann mal ausprobiert. Ich habe dazu mal mit meiner Schwester zusammen gewohnt. Sie hat dort noch Musik studiert. Und wir sind... Und dann habe ich mit ihrer Unterstützung dann das erste Stück erarbeitet und begleitend dazu viel Kurs besucht. Im Puppenbau, in der Bewegung, im Zeichnen, im Gestalten. Also bei Puppenspieler bin ich gsi und so. Und habe dann einfach selber mal angefangen und gemacht. Und dann ist da so ein Stück entstanden. Und dann haben wir beide gefunden, so, das tun wir jetzt in unserer Stube aufführen.
Ihr habt dort in Zürich gewohnt?
Genau. Wir haben im Kreis 4 gewohnt. An der Schöneggstrasse, das war so eine Querstrasse zu der Langstrasse.
Ja. Und weißt du noch, wie das Stück geheissen hat?
Dunner und Doria. Also das hat es gegeben, das Stück. Das ja. ist. Und dann, aber wir haben es natürlich schon noch weiterentwickelt. Und die Figuren habe ich ja nicht alle selber gemacht. Die habe ich zum Teil vom Rosenhof gekauft.
Das ist der Mert im Kreis 1.
Ja, genau. Der war jeden Donnerstag. Mhm. Und dann habe ich die einfach noch ein bisschen verschönert und selber eingekleidet. Und es hat ja dann gleich noch viel zu tun mit den ganzen Bühnen und allem und der Einrichtung. Auf jeden Fall haben wir dann hier angefangen. Es hat etwa 20 Vorstellungen gegeben in unserer Stube. Wir haben dann uns überlegt, welche Leute könnten wir jeweils miteinander einladen. Also welche passen zusammen. Oder? Und es sind immer zwei oder drei Personen dann gekommen, haben sich das Stück angeschaut.
Vor so kleinem Publikum hat er das natürlich gemacht.
Ja, in der Stube rein.
Ja.
Vor so kleinem und dann... Aber die Bühne die ist natürlich fast bis an die Ecke gegangen und hat einen rechten Ecken ausgefüllt. Und meine Schwester war so grosszügig, dass sie einfach
das
zulassen hat. Und dann haben wir anschliessend immer noch miteinander Nacht gegessen und haben dann über das geredet.
Aber Eintritt hat es keinen gekostet?
Nein. Ja, wir haben Blumen bekommen und einfach. Und gute Echos, das war das Schönste. Also es ist erfolgreich gewesen und die Leute haben aufmunternd haben die darüber geredet und so. So, dass ich es wagen konnte, den Weg weiterzugehen. Mhm. Mhm. Und dann ist, das ist jetzt sehr speziell, dann ist dann gleich darauf runter, an einem Mittwochmorgen früh, ist ein Telefon gekommen, ob ich könnte einspringen mit dem Stück. Und zwar war es ein Puppenspielfreund, der das gesehen hat in der Stube. Der war dann krank und hat gefunden, ich könnte jetzt da für ihn auf der Lenzer Heide oben einspringen. Und da musste ich, das war aber am gleichen Tag.
Also er hat am Mittwochmorgen angerufen,
ja,
am Mittwochnachmittag.
Es war eine Kindervorstellung.
Mit vielen Kindern?
Ja, vom Hotel und von der Lenzer Heide einfach. Ja, das war völlig offen ausgeschrieben. Und dann nachher habe ich halt die Bühne zusammengepackt. Die Schwester hat mir noch geholfen, ich weiss noch, mit einer grossen Rolle Packpapier. Das ist unglaublich, oder? Ich kann es heute gar nicht mehr. Ich kann es fast nicht mehr
glauben.
Nein, nicht mehr glauben. Und dann bin ich dort in die...
Also man muss vielleicht sagen, du hast kein Auto
nicht gehabt. Genau, also sehr wichtig.
Der Transport auf die Lenzerheide innerhalb von wenigen Stunden.
Ja, ich bin dann sofort losgefahren mit dem Taxi in Bahnhof Engi. Und dort habe ich dann mit dem Taxichauffeur gut zureden, damit er mir ein bisschen hilft und schaut und die Sache ein bisschen hütet. Auf jeden Fall bin ich dann mit dem Zug auf Sargans gefahren und dort bin ich dann abgeholt worden, mit einem Auto. Und mit einem Kollegen, der mich dort begleitet hat und mir dann oben geholfen hat. Das war ja schon noch wichtig, oder? Es war ja nicht viel Zeit gewesen. Und der hat dann da recht angepackt. Und wir haben es dann auf jeden Fall geschafft.
Aber dort warst du nervös, oder?
Dort war ich ziemlich nervös. Und vor allem ist mir dann etwas aufgegangen. Ich habe dann gesehen, was das heisst. Oder? So einen grossen Raum mit der Stimme zu füllen. Und da ist dann die Dringlichkeit gekommen, einfach bei mir, mich stimmlich weiterzubilden. Und von dort an habe ich dann Sprechstunden genommen bei einer Schauspielerin, bei der Heidi Dickelmann in Zürich. Und später bin ich noch am Kammersprechchor beigetreten. Ziemlich lange Jahre bin ich dort dabei gewesen, unter der Leitung von Richard Merz. Das war ein Chor, der von der Giese gegründet worden ist. Therese Giese.
Ah, die hat das wahrscheinlich auch gemacht, um ihre eigene Stimme zu machen.
Ja, und weisst du, in den Theaterstücken hat es das noch gebraucht, die Chöre auf der Bühne.
Ja,
oder?
Genau.
Das ist von dem ausgekommen. Und wir hatten dann einen Leiter, der für die Sprache und für den Inhalt zuständig war und einen anderen, der dirigiert hat und für den Rhythmus war.
Ja.
Und das war also nicht so eine einfache Geschichte. Es hat auch vier Stimmlagen gegeben, oder? Zwei Frauenstimmen und dann Männer.
Also wie man richtig Chor,
wie
aber man tut nicht Melodien, sondern man macht mehr mit Rhythmus.
Genau.
Und eben mit Wörtern.
Ja, und der Ausdruck war halt dann sehr wichtig, oder? Das hat alles, das ist Schauspiel nicht gegangen. Und dann natürlich haben wir eine sehr geschliffene Sprache haben wir uns aneignen. Das verliert man nachher leider wieder schnell, wenn man es nicht mehr macht.
Ja, das glaube ich.
Tägliche Sprechübungen. Aber mir hat das sehr gepasst. Und ja. Das war dann sehr gut für meinen Beruf.
Aber die Lenzerheide-Erfahrung hat dir gezeigt, dass du das kannst, dass du auch vor grösserem Publikum das kannst machen. Mhm. Aber dass du musst eine Bühne haben, die man verpacken kann.
Genau. Ja, genau. Genau, dass ich mich organisieren muss für die Tournee. Oder, ja.
Und dann bist du zu einer Wanderbühne geworden.
Ja, ganz genau. Dann hat es dann mal ein zweites und ein drittes Stück gegeben. Und dann habe ich dann schon darauf geachtet, dass ich mich kann organisieren konnte, zum Verreisen. Weil ich nicht Auto fahren konnte, habe ich dann Amix 2 habe ich eine Frau mitgenommen. Die ist mit mir, das war Alice Seiler.
Viele bekannt auch gut, ja.
Genau, vom Dörfli.
Ja.
Und die ist dann alle mit mir gekommen und ich bin ja froh gewesen, dass ich nicht alles als selber machen musste. Also das Aufladen und alles, das war halt einfach streng gewesen. Und dann aufbauen und am gleichen Tag noch spielen und dann wieder heim. Das ist, da bin ich sehr froh gewesen um die Entlastung. Und dann habe ich einmal können, ja, das zwei oder drei Stück habe ich dann noch so allein habe ich mich da ein bisschen hochgewerkelt, bis mir dann bewusst worden ist, wie wichtig es wäre, einen Regisseur beizuziehen.
Mhm.
Und ich hatte dann das Glück gehabt, dass ich auch einen kennengelernt habe. Ich durfte für die Marionettenbühne von Unterengstringen eine Stimme aufs Band reden. Und in diesem Studio habe ich dann den Regisseur kennengelernt, der nachher mit mir zusammen geschafft hat.
Ja.
Der Irsche Jarosch aus Prag.
Ja.
Ja.
Das ist ein Tschech.
Ein Tschech, Fall.
Und
ja.
Die haben eine riesige Tradition im Puppenspiel.
Ja, die haben das, ja. Die sind also ganz gut ausgebildet worden. Die haben Hochschulen dort. Und er ist eben auch, er ist Dramaturg, Autor gewesen und hat dann eben noch ein Theater geleitet.
Mhm.
Und er hat also wirklich einfach sehr vieles können. Und er hat mir eigentlich das Handwerk beigebracht. Er ist dreimal im Jahr, je drei oder vier Wochen. Und ich habe ihm dann meine kleine Wohnung dazumal, wo ich noch da auch in diesem Haus gewohnt habe, zu oberstoben, in der Dachwohnung,
also wo auch in der Zürcher Strasse, die vor dem Theater ist.
Ja, genau.
Mhm.
Habe ich ihm die Wohnung ganz überlassen und bin dann ins Elternhaus übernachten. Und dann am Morgen früh haben wir da wieder zusammen gearbeitet, dann noch da oben an. Da unten war ja noch etwas anderes, wo wir jetzt sitzen.
Was war denn da unten noch?
Es waren Malereien da und einmal ist einer mit Reinigungsmitteln gekommen. Aber ich durfte immer da im Estrich oben sein, aber ja. Es ist halt nicht isoliert und es war dann halt auch entsprechend heiß oder kalt
dort
oben.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, der Irsche war unglaublich. Wenn ich gekommen bin, war der schon da oben und hat etwas gewerkt. Ja, hat sich mit einem Bühnenbild beschäftigt und so. Und es war auch wichtig, weil ich bin nämlich mit dem Stück bin ich als Festival in Freiburg eingeladen gewesen. Und das ist, das, also heute wäre das nicht mehr möglich, dass so eine Newcomer da schon so kann an ein Festival. Aber ja. damals ist das noch gegangen. Und dann sind wir dann da der Rolf ist dann auch noch dazugekommen, mein damaliger Lebenspartner.
Ja.
Aber er hat nicht mitgespielt, er hat einfach rundherum geholfen und hat dann auch die Autofahrten übernommen.
Ja.
Und wir sind dann das Dritte, sind wir dann an das Festival gefahren, das weiss ich auch noch gut. Alle miteinander im Zimmer und das war dann auch eine aufregende Sache für mich. Da, an dem, oder, da sind dann natürlich die Guten gewesen, oder? Die Besten. Und dann ist da der Auftritt ja, über die Bühne gegangen und das ist aber auch gut gegangen. Und dann ist die Zusammenarbeit weitergegangen mit dem Irschi. Ah, ich muss noch sagen, dass er mit mir dann nochmal an dem Stück gearbeitet hat, das ich in den Stuben erarbeitet habe.
Ja.
Das haben wir dann nochmal ein bisschen aufgemutzt. Also, ja. Da ist natürlich dann auch schon vieles vorhanden gewesen. Ich musste dann selber Figuren machen dazu,
ja.
Was ich gerne gemacht habe. Und dann ist es weitergegangen, die Zusammenarbeit mit dem Irschi. Und dann haben wir dann selber eine Geschichte. Also da hat meine Schwester dann auch viele Ideen reingebracht. Und er hat dann als Dramaturg hat er die Geschichte natürlich gut können bearbeiten. Und dann ist dann da eine strenge Arbeit losgegangen mit ihm zusammen. Also da bin ich dann sehr gefordert gewesen. Bühne haben wir dann machen lassen. Und dann, ja, dort ist mir dann schon bewusst worden, was das bedeutet, oder? Da, ja.
Also es braucht wahnsinnig viel für so ein Puppenspiel. Also ja. Da stehst du nicht einfach mit ein paar Stabpuppen oder deine Puppe hinter der Bühne und spielst mal etwas.
Nein.
Ja. Wie lange brauchst du für so ein Spiel, also für ein neues Stück?
Also ich habe dann nochmal schon etwa 2 Jahre gebraucht. Soll ich mal erzählen, wie ich das so ein bisschen anpacke?
Mach das einmal.
Also zuerst braucht es ja mal eine Geschichte oder eine Grundidee, ein Thema. Und Hauptquellen dafür sind Märli aus aller Welt, Fabeln, Sagen, auch literarische Texte, Kinderbücher, Jugendbücher. Und für den, ich kann ja vielleicht von dem Feuerzwerg jetzt ein bisschen erzählen, von der neuesten.
Stück ist.
Ja, genau, die neueste Inszenierung. Für das Stück hat mir dann das Märli vom Theodor Storm, die Regentrude, als Grundlage dient. Und ich habe natürlich immer müssen, das sind lange Prozesse gewesen, von der Geschichtenfindung, weil bei mir, ich habe immer müssen am Kasper Rechnung tragen, weil er ist ja spieltragend, oder? Mhm. Und um ihn herum rankt sich
und
die
Geschichte. Und es kommt in jedem Spiel von dir der Kasper vor?
Ja, das ist auch noch ein bisschen speziell. Also ich bin sehr traditionsbewusst. Und ich habe wirklich von Anfang an bin ich dem einfach treu geblieben. Aber ich habe natürlich mittlerweile habe ich das Kasper-Theater erweitert. Das ursprüngliche Kasper-Theater ist ja sehr etwas Volksverbundenes. Es ist ja so das Jahrmehr-Theater, eigentlich ein Stegreifspiel. Ja. Nur mit Handpuppen.
Ja.
Und ich habe dann das einfach erweitert.
Also Stegreif heisst, es hat auch viel Improvisation drin, oder?
Ja, sehr. Ja. Und am Jahrmärz, das war auch laut, oder? Die mussten sich durchsetzen mit dem Kasper. Der musste schreien und da mit den Pritschen reinbängeln. Und das ist einfach
darum wird es ein bisschen grobschlächtig.
Genau.
Zum Teil.
Ja.
Einfach eine kleine Nebenbewegung. Du sagst, glaube bewusst nicht Kasperli, sondern du sagst Kasper.
Ja,
Kasper. Das hat mit dem zu tun, was du dem für eine Bedeutung ist.
Ja, mittlerweile schon.
Genau. Ja. Was ist das? Was ist der Kasper für dich? Was hat er für eine Rolle, dass du immer mitnimmst?
Also der Kasper finde ich einfach eine unglaubliche Figur, so eine vielschichtige Figur mit vielen Gaben und Fähigkeiten. Sein Charakter ist prägt durch Mut, durch Mutterwitz, durch Schlagfertigkeit, Humor, Hilfsbereitschaft. Er ist so zutiefst menschlich. Das Menschliche in uns, das immer weiter drängt. Oder? Man geht um, steht auf und geht weiter. Und wenn ich jetzt das so sagen darf, hat mir das auch einfach geholfen während meiner Krankheit. Ich habe gedacht, jetzt mache ich es wieder Kasper. Oder? Jetzt gehe ich einfach, stehe ich auf und gehe weiter.
Ja.
Und das finde ich ganz eine feine Eigenschaft. Und was halt auch noch ist bei dem Kasper, er ist so eine Urfigur. Hat ein narrenhaftes Wesen, oder? Und die Urfigur, die Kinder, die kennen den einfach. Wir sagen so oft, wenn die kleinen Kinder da vorbeilaufen und den da oben sehen oder von außen irgendwie sehen, die kennen den.
Ja.
Das ist ganz etwas.
Aber er ist in dem Sinn nicht ein Held, sondern das ist eben, es ist wirklich noch schwierig greifbar. Ja. Er ist nicht ein Held, der alles kann, sondern
nein.
fast das Gegenteil. Ja. Einem, wo immer etwas passiert
und
wieder aufsteht.
Aber seine Waffen sind halt Witz und List. Und das ist halt so schön, dass er alles mit List kann lösen kann.
Genau.
Und was auch noch ganz schön ist, er kann Kinder so mitnehmen. Und die haben dann das Gefühl, ja, sie hätten jetzt das gute Ende mit herbeigeführt.
Ja,
oder?
Genau. Also das heisst, auch wenn du hast ein schönes Stück gefunden, aber der Kasper kommt selten beim Theodor Storm vor.
Ja, genau.
Das ist, also von dem her musst du dann die Geschichte umdenken, damit sie als Kasper-Theater funktioniert.
Auch in Märli kann man manchmal nur schwer hineinschmuggeln. Es ist gar nicht einfach, dem einfach seine Bedeutung zu geben im Ganzen hinein. Aber wir haben es dann einmal gleich geschafft. Also beim Feuerzwerg haben wir dann mal so eine Vorlage gefunden. Ein altes, eigentlich ein banales Stück, wo man dann einfach mal denkt, so komm, jetzt fangen wir mal mit dem an. Und haben dann das einfach stetig können weiterentwickeln, bis es eine eigene recht gute Geschichte geworden ist. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, also wenn die Geschichte da ist, was ein langer Prozess ist, wie ich jetzt schon gesagt habe, dann fange ich mal an, mir Gedanken zu machen über eine Spielanlage. und tun wir eine Bühne improvisieren. Und zwar ganz provisorisch mit so Elementen, die ich habe, mit Stangen, mit ja, irgendwas,
Kisten und so weiter, ja.
Genau. Und für den Feuerzwerg, für das Stück, das ich jetzt dann immer davon rede, hat es drei Ebenen gebraucht. Und die unterste Ebene, die ist so tief, dass ich sie nur mit einem fahrenden Rollstuhl bespielen kann. Und dann kommt ein bisschen weiter hin, eine höhere Ebene für die Berglandschaft. Dort bin ich stehend dabei. Und dann ganz weit oben im Himmel hat es ein Wolkenfenster für die Frau Holle, wo sie ihr Küsschen rausschüttelt. Und dort hat es dann ein Podest gebraucht und das musste ich dann besteigen. Und jetzt war das natürlich sehr eine recht schwierige Anlage, weil ich muss ja dann während dem Stück hin und her
switchen. Du musst die Ebene wechseln.
Genau.
Ja. Also Rollstuhl heisst, du sitzt im Rollstuhl und fährst...
Ja, es ist so ein Hocker mit Rädchen versehen.
Genau.
Und ich fahre dann
hin und her.
Also für so Verfolgungen ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. aber wie es nur eine Ebene betroffen hat, ist das gegangen, oder? Genau. Und es hat halt einen Vorteil, weil die Kinder nicht so hoch hochschauen müssen. Ja. Oder? Von der Einsicht her ist es natürlich schön. Und überhaupt drei Ebenen, das ist natürlich schön zum Bespielen.
Ja,
oder?
Ja. Also das heisst, dann überlegst du dir, dann bist du eigentlich schon beim Bühnenbild,
ja,
in einer gewissen
also mit,
Art,
oder? Mit meinen Gedanken, ja, schon. Genau. Wobei das Bühnenbild tut nachher noch mein Mitarbeiter, dann bringt dann noch sehr viel rein. Bezüglich Bühnenbild. Er hat dann da ganz
also
schöne
Gestaltung.
Genau.
Dann einfach, ja.
Er macht dann die Installationen, ja, einfach. Genau. Bühnentechnik, manchmal, ja, auch Figurentechnik.
Ja.
Und tut auch jemanden mal ein Bühnenbild konzipieren.
Ja.
Und ich tue es dann ausführen.
Aber jetzt müssen wir noch mal schnell. Also, jetzt bist du dort hinten, du weißt, auf welchen Ebenen du spielst. Und jetzt weißt du aber auch unterdessen, welche Puppen du brauchst.
Ja.
Und dann hast du, wie viele Puppen hast denn du ungefähr zur Verfügung schon unterdessen?
Unterdessen? Puh, ja, vielleicht so 200, also das ist so schwierig, ich müsste, ja, mal zählen.
Ja.
Aber für den Feuerzwerg habe ich ja so 20 gebraucht, 20 Figuren.
Spielt mit in dem,
ja.
Und du spielst allein?
Ja, ja. Also weißt du, man kann ja auch Figuren einstecken, die müssen ja nicht immer geführt sein. Das ist
ja,
es,
genau.
Oder?
Ja,
die,
ja,
kann man einfach auch mal stehen lassen.
Aber die Stimme, du musst für jede eine eigene Stimme haben?
Ja. Ja.
Und solltest du das nicht durcheinander bringen, das merken die Kinder?
Ja. Also es ist dann so, dass ich zuerst dann anfange mit dem Spielmaterial gestalten. Ich mache zuerst alle Köpfe. Und bauen kann ich die Figuren noch nicht. Ich kann sie vielleicht einmal mit einem Stab ein versehen und dann mal ein bisschen einfach improvisieren damit. Weil das verändert sich einfach immer wieder während dem Spiel. Man,
ja,
während der Probe muss ich laufend die Figuren wieder anpassen, je nach Funktion, die sie erfüllen müssen.
Also die müssen unter Umständen bewegliche Finger haben,
genau,
und können einen Zeigefinger rausheben, irgend so,
ja,
Sachen.
Ja, du siehst das richtig, ganz genau. Also eben zum Beispiel die Frau Holle, die muss ich einstecken können und darum darf sie keine Handpuppe sein. Sie muss ein Kartonrohr haben als Stab, Führungsstab. Und oben ein bewegliches Gummi-Halsröhrli, damit sie dann nicht so steif wirkt.
Ja.
Oder? Das Küssi muss unten eine Öffnung haben, damit ich selber mit meiner Hand schütteln kann. Und ihre Puppenhändchen liegen dann einfach so auf dem Küssi und machen die Schüttelbewegung mit.
Aber das heisst, du musst mit einer Hand musst du das Küssi bewegen,
genau,
und mit der anderen oben die Hände.
Ja, und dann muss ich noch den Schnee auslösen.
Und mit der dritten Hand machst du was?
Mit den Füßen muss ich manchmal noch etwas machen.
Ist das so?
Ja, ja, das Licht oder so, ja, ja. Nein. Oder der Feuerzwerg zum Beispiel ist eine erweiterte Handpuppe, der hat Beine. Das haben auch nicht alle Handpuppen. Und muss ein festes Rückenteil haben, damit er ins Boot einsteigen kann. Und das sind Sachen, die man dann nicht schon von Anfang an weiss, oder?
Also, ja, ja.
Das ist das Boot.
Also jetzt hast du mal provisorische Puppen, also Köpfe, denn du, das haben sie ein bisschen Charakter,
genau,
schon, oder?
Das braucht, die müssen
ja aussagekräftig Charakter
sein. Ja.
Du hast die Stimme für die Puppen, du hast die Anlage der Bühne, und du hast den Kollegen, der sich schon Gedanken macht, wie das aussieht vorne, und du hast das Stück,
ja,
also die Erzählung, wahrscheinlich noch nicht die Ausformulierung,
nein,
oder?
Nein, aber die Stimme habe ich auch noch nicht.
Ja.
Also das läuft so, wenn ich dann die Puppen so einigermaßen beieinander habe, ich lege dann schon etwas an, dann gehe ich vor den Spiegel. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich muss mich vertraut machen mit der Figur. Mir muss eigentlich die Figur sagen, wer sie ist, was sie macht und was sie kann. Und das braucht immer so viel Geduld. Manchmal sage ich, sag mal, einfach mit Tricks. Sag mal, was musst du sagen? Und so. Einfach, ja, das ist wichtig. Und dann hinter der Bühne geht das wieder los. Dann sitzt dann meine Schwester da. Und sie schaut, prüft auf, einfach auf die Wirksamkeit. Oder was sagt sie? Zeig mal, was kann die Figur alles? Und dann mache ich so Bewegungen. Also vorne schauen oder so schauen. Und sie schaut dann, wie sie am besten ins Bild gesetzt ist. Oder? Und je nachdem, ja, das sind dann wichtige Studien, die da passieren. Ja, und dann müssen wir miteinander Stück für Stück erarbeiten. Und eben, wie ich schon gesagt habe, Figuren laufend wieder anpassen. Manchmal recht fest wieder umbauen. Halt von einer Handpuppe vielleicht in eine Stabfigur. Oder auch mit der Requisite. Oder das, Hand, also mein Theater, ich muss sagen, das läuft einfach nur bei mir so, wie ich jetzt das schildere. Weil ich auch verdeckt spiele.
Ja.
Und in meinem Theater ist es so, dass die Puppen, die müssen handelnd erzählen. Also es braucht sehr viele Aktionen. Es ist nicht spannend, wenn die Puppe sagt, ja, jetzt muss ich halt dann auf den Baum hochklettern und man sieht es nicht.
Ja, sie,
einfach machen.
Sie klettern, genau.
Ohne sagen, oder? Einfach machen. Und das sind die spannenden Sachen. Aber das sind auch die schwierigen Sachen, weil dann, ich kann dann nicht mit meinen Händen anhelfen. Oder? Wenn der Kasper muss in diesem Stück einen Baum Äpfel schütteln und das muss er dann mit seinen Puppenhänden können lösen.
Ja.
Oder der Zwerg, wo muss ich das Boot hineinsteigen, das habe ich müssen üben wie ein Löli, dass der dort schön drin sitzt. Und, oder was muss er noch?
Man muss ja noch sagen, du siehst das gar nicht, oder?
Nein, ich sehe es nicht. Also ich habe schon manchmal einen Spiegel noch.
Ja.
Da kann ich mich schon kontrollieren. Aber nein, sonst sehe ich es natürlich nicht. Und darum ist es auch wichtig, dass hin und wieder jemand da sitzt. Also die Tour ist dann einfach vor allem da, wenn man eine Szene erarbeitet, oder? Nachher geht es für mich dann allein weiter lang. Ja. Also es braucht ja dann auch, jede Szene braucht einfach eine Choreografie, eine Struktur und eben die Stimme, wie ich vorher gesagt habe, die sind gar nicht immer so einfach zu finden. Das ist auch ein längerer Prozess, bis die Puppe so kann reden, dass sie sich stimmt. Und jede Figur hat ja ihre eigene Ausdrucksweise und Sprache. Das hängt wie alles zusammen auch. Die Gestaltung der Figur, es ist wie Eis.
Also. Ja, Bewegung, ob sie ja schnell, ob sie ja zappelig ist oder ja all diese Sachen. Ja.
Schön ist es, wenn sich das alles so kann, miteinander entwickeln, oder? Aber ja, das braucht einfach viel Geduld und die habe ich manchmal nicht. Das ist ein bisschen schade.
Ja, du brauchst das für 20 Figuren, jetzt ja für das Stück,
ja,
oder?
Ja.
Ich will ja nur schon einen Durcheinander machen, weil ich eine am falschen Ort würde ablegen. Das braucht eine riesige Ordnung hinein, oder?
Ja, das siehst du genau richtig. Die Organisation hinter der Bühne ist eine hochwichtige Sache. Also auch dort braucht es technische Lösungen, wie bei den Figuren auch, oder?
Hast du noch nie ein Krokodil statt den Kasper vorgenommen?
Nein, aber dass ich etwas nicht gerade zur Hand hatte, weil es mir runtergefallen ist, oder weil halt etwas nicht abgefallen ist, oder weil Technik noch mangelhaft war, weißt? Also wenn Technik nicht, also das ist sehr wichtig, dass einfach Technik perfekt ist, dass die Figuren wirklich handlich und gut spielbar sind, oder?
Ja.
Und
du sie in- und auswendig kennst, und zwar im wahrsten Sinn.
Genau. Die werden einem, natürlich, die werden einem immer vertrauter. Mhm. Mit der Zeit hat man das dann schon intus. Und man muss einfach hinter die Bühne schauen, dass man blitzschnell reinschleifen kann, dass sie so gut platziert sind, so, und dass das möglich ist, oder?
Das ist wahnsinnig. Wie lange hast du denn an so ein Stück zum Vorbereiten?
Also jetzt die Inszenierung, warte jetzt mal, die Inszenierung, ja, da sollte dann eigentlich schon ein Sommer, nein, wie war jetzt das gewesen? Nein, es geht ein Jahr, es geht über ein Jahr. Wir haben dann, ich tue dann während dem, wenn ich da spiele, tue ich dann auch immer, wenn ich Zeit habe, nach Möglichkeiten, gehe ich hinterher arbeiten und mache wieder etwas. Ja. Aber mit der Bühne arbeiten kann ich dann eben nur in der grossen Sommerpause. Oder? Dann muss ich das immer so planen, dass dann nach dem Sommer dann wieder etwas rauskommt. Ja. Oder?
Jetzt müssen wir vielleicht noch eine Information nachliefern. Seit 2012 bist du nicht mehr mit als Wanderbühne unterwegs, sondern du hast jetzt können dein eigenes, eigentlich einen Traum verwirklichen, dein eigenes Theater einrichten, zumindest in Dietiken.
Genau. Ja.
Da innen sitzt man eben, genau.
Genau.
Da haben Platz. Wie viele Menschen haben da Platz? Etwa 20?
50.
Was? 50?
Ja, 50 Kinder sind Platz.
Klein. Ja, ja. Aber es kommen ja nicht nur Kinder in deine
Theater. Also 50 ist dann schon die Grenze.
Ja.
Man müsste eben, wenn ich jetzt einen zweiten Ausgang hätte, dann dürften noch mehr reinkommen. Oder das ist natürlich, der Raum ist natürlich noch recht tief.
Und genau.
Die Bühne kommt ja nicht immer so weit führen. Da kann man da auch noch ein bisschen auffüllen.
Genau.
Ja, was hast du? Entschuldigung.
Also das ist, es kommen nicht nur Kinder in dein Theater. Es gibt
Nein, es kommen auch wirklich schön viele Erwachsene. Die Kinder sind eigentlich immer begleitet. Und es kommen auch Erwachsene, die gerne allein kommen. Also die, weil das ist eben auch noch etwas. Ein gutes Kinderstück muss eben schon den Erwachsenen auch gefallen.
Ja, ja.
Sonst ist es nicht gut. Und es muss auch immer etwas noch dabei haben für die Erwachsenen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Ja.
Jetzt machst du seit 30 Jahren ungefähr?
Ja, mindestens.
Bist du Puppenspielerin?
Ja. Einfach nicht professionell, aber ich tue mich so lange schon damit beschäftigen.
Ja, genau. So. Unterdessen bist du professionell,
was
finanziell
genau.
nicht immer ganz einfach ist. Hm?
Nein.
Also, das ist.
Das hat schon jemand einmal einen Engpass gegeben. Nicht nur einmal, ja. Aber ich konnte mich immer wieder daraus herausretten. Mit viel Glück, muss ich sagen.
Ja.
Also,
ja, und Tante Geduld, wo du das Gefühl hast, du hättest sie nicht.
Ja.
Geduld hast du sicher für so etwas.
Tante hat mir auch mal ein Auto gekauft, obwohl ich es nicht selber...
Kannst du immer noch nicht Auto fahren?
Ich kann immer noch nicht Auto fahren. Und ich werde es auch nie können. Ich habe die Prüfungen nicht bestanden.
Also du hast es mal versucht?
Ja, ich habe es versucht. Und mittlerweile ist es gut, ist es gut so, weil ich wüsste jetzt gar nicht, woher dass ich fahren sollte. Ich habe ja jetzt hier meine Heimat.
Genau. Genau.
Ja.
Jetzt das Publikum, hat sich das in dieser Zeit verändert oder sind Kinder immer gleich geblieben?
Ja, es hat sich schon verändert und zwar insofern, als sie einfach immer jünger werden. Also wenn wir jetzt ein Stück für Dreijährige ausschreiben, dann kommen schon die Zweijährigen und dann kommen die Babys dorthin. Und das ist aber schon nicht so einfach. Also, ich kann es schon im Voraus sagen, aber für die spontan kommen, ist es halt dann, oder die, die gar nicht an das denken, dann ist es für mich ganz schwierig, die wieder heimzuschicken.
Ja.
Also das ist sicher etwas, was sich verändert hat.
Also wie alt sind sie denn früher gewesen?
Früher sind sie, mir hat ein Kasperspieler gesagt, früher, der hat die Tournee in der ganzen Schweiz gemacht, sie sind 9 gewesen.
9?
9.
Und jetzt kommen drei oder noch jünger?
Ja.
Ja.
Also jetzt muss ich zwar sagen, im letzten Jahr, oder nein, in den vergangenen Monaten jetzt, wo ich den Feuerzwerg angeboten habe und es für 5 ausgeschrieben habe, haben das also sehr viele Leute gefragt, ob sie kommen können.
Ja.
Mit eben, das Kind sind noch nicht ganz 5, dann habe ich einmal schon ein Auge zugedrückt. Ja. Aber das hat schon, es hat jetzt ein bisschen besser.
Ja.
Es kommt schon auch noch darauf an, wie man es selber auch handhabt.
Ja.
Und ich... Langsam, aber sicher macht es mir nicht mehr so viel aus, dann das auch gut zu kommunizieren und auch mal ein bisschen streng zu sein.
Aber hast du überhaupt eine Chance gegenüber? Ich meine, du hast ganz am Anfang, also Kinder haben heute ganz andere Möglichkeiten mit ihren Handys und was sie alles sehen. Hast du, also sind sie immer noch so begeisterungsfähig?
Ja, sie haben halt schon sehr Freude, weil das ist so unmittelbar. Das geht von Mensch zu Mensch, von meiner Seele zu... meine Begeisterung, die ich habe, meine Spielfreude, überträgt sich. Und als Kindergärtnerin spüre ich das natürlich schon. Spüre ich die Kinder gut. Das ist schon ein Vorteil.
Ja.
Und nein, die sind schon... wenn das Stück gut ist und gut präsentiert wird von uns, ja, ich muss vielleicht einmal noch vom Christian Sträßle, meinem jetzigen tollen Spielpartner, reden. Wo meistens dann auch offen ist in der Bühne.
Also bei gewissen Spielen sind es Zweite.
Genau.
Aber nicht bei allen?
Nein.
Also
beim Feuerzwerg bin ich allein, aber jetzt bei dem, der da aufgestellt ist, ist er offen dabei. Es mischt sich dann mit dem Schauspiel.
Ja.
Und er hat dann natürlich einen guten Draht auch. Er hat dann Kind vor sich und kann auch eingreifen, wenn etwas ist.
Ja. Also ein Stück geht eine Stunde, oder?
Ja, nicht. Ja, es ist verschieden. Wir haben Stücke, meine Weihnachtsspiele, die ja sehr beliebt sind, die beiden, Sammy Klaus und die Weihnachtsgeschichte gehen je 40 Minuten. Das spiele ich aus einem grossen Kalender raus, aus 24 Türchen, die Weihnachtsgeschichte und die Sammy Klaus Geschichte. Und dann haben wir ein Zirkusprogramm, das auch noch 45 Minuten geht. Und dann aber der Feuerzwerg und da, das hebt mich gerne. Die grösseren Geschichten, die gehen dann 50. Und die ganz grossen, der Hotzenplotz, grosse Kisten oder der kleine Muck, auch eine grosse Sache, ja. Die gehen dann schon eine Stunde.
Und die Kinder können so lange still sein. Oder gut, sie müssen nicht so still sitzen da. Sie sind ja, ja. Immer ein bisschen
einbezogen. Ja, es muss einfach oder? Etwas laufen und ja. Dann geht das. Oder? Ja. Und also beim Muck und beim Hotzenplotz müssen sie einfach ein entsprechendes Alter haben. Oder? Ja. Das geht, da müssen sie einfach... Weil dort haben wir ganz... Also dort sind wir sehr... Dort bin ich mit einer ganz grossen Figur, also mit der Humaniten, als Mensch im Stück hinein. Und der Christian ist der Räuber in Persona. Und das...
Also dort mischen wir ja, Menschen und Puppen. Mischen wir,
genau.
Und die Puppen sind aber dann nicht so gross?
Die sind von so klein, mal von klein bis gross. Ah. Das ist dann, und wir haben sogar noch eine Schattensache drin, also die Dunkelkammer, ja. wo dann die Geschichte im Keller vom Hotzenplotz spielt, ja. Dann alles hin im Schattenraum. Ah.
Ja, ja.
Ja, mit Schattenfiguren. Ja. Ja. Und eben der Christian ist dann der Räuber in Persona.
Jetzt hast du auch Corona-Zeit hinter dir, die du nicht hast können spielen. Du hast aber wahrscheinlich können... Gut, du warst krank in dieser Zeit, aber hast auch
nicht
noch
immer, ja,
vorbereiten. Das ist wahrscheinlich. Ja. Wie geht es denn jetzt im Moment bei dir weiter? Also, du bist am Feuerzweck, den spielst du jetzt dann wieder ab September?
Nein, den habe ich jetzt abgespielt für das Jahr. Ich habe noch 9 oder 12, eine Schule ist auch noch gekommen, ja. Habe ich können spielen. Und ist jetzt wieder versorgt. Und jetzt bin ich an einem Stück, also von jetzt an werde ich nur noch auf vorhandenem aufbauen. Also ich nehme jetzt ein Stück für, wo ich vor Jahren gespielt habe, Tic-Tac Schabernack, und ja. Mit dem Regisseur seine Zeit gemacht habe. Und tue das einfach wieder aufmutzen.
Ja.
Und das mit dem wollte ich dann im September in einem Jahr rauskommen.
Ja. September und, in einem Jahr, ja. Ja. Und man muss ja sagen, du tust auch immer eigentlich aktuelle Probleme oder Themen aufnehmen.
Mhm. Ja, die haben immer, die Stücke sollten schon einen aktuellen Bezug haben.
Ja. Also der Feuerzwerg hat den Klimawandel.
Ja, zum Beispiel, ja, der Feuerzwerg hat den Klimawandel.
Also ohne, dass es so belehrend wird, aber einfach, dass es ein Thema ist.
Also es ist so, es ist Winter und Frau Holle schüttelt da im Wulchen, der Wulchen oben ihres Küssi. Und dann legt sich ein weißer Mantel da über die Berglandschaft und Schneemannen wachsen in die Höhe. Zur Freude vom Schneehase, wo dann ein Rüebli, gerade auf der Suche nach einem Rüebli ist. Und dann geht vorne, bei der unteren Ebene, geht plötzlich eine Tür auf. Und der Feuerzwerg steigt aus dem Erdloch und will gerade seine Edelsteine zählen. Und da sieht er den Schneedreck und da stinkt ihm unter die Frau Holle. Die Küsse, die Tante hat es wieder mal können. Er wird Fuchs, teufelswild, wie soll er jetzt in seine Schatzhöhle steigen, wenn alles verstopft und zugefroren ist. Und dann schwört der bittere Rach, holt seinen Höhlenofen, zusammen mit dem Ofengeist heizt er tüchtig ein und dann fangen die Schneemannen an zu schmelzen und der Schnee auch damit. Und dann kommt er noch mit einem Feuerschlauch und spritzt Gift und Schwefel im Boden. Alles muss verrebeln. Und Frau Holle ist entsetzt und sie sagt, also da kann nur Tante Trude helfen. Tante Trude unter der Erde, ich muss sofort runtersteigen. Die Tante Trude, die hat nämlich heilende Kräfte. Aber jetzt ist es so, dass die heilenden Kräfte allein eben nicht langen. Da braucht es noch eine gute Seele dazu. Und das ist jetzt der Kasper. Der trägt Sorge zu der schönen Natur.
Ja.
Und der Kasper, der hat sofort einen Plan, er muss Wasser holen, aber das stellt sich in den Feuerzwerg wieder in den Weg und hat noch eine Bande auf ihn, eine gefährliche Stachelbande, das sind so vier so stachelige Biester. Aber er kann die besiegen. Und Tante Trude sagt ihm dann, das Wasser, das du brauchst, das findest du nicht, das ist kein gewöhnliches, das findest du nur am Fluss, das kommt aus der Quelle. Ja, und jetzt ist das keine leichte Aufgabe für den Kasper, oder über den Fluss hineinzugehen. Und der andere ist ihm immer auf der Spur, bis zum Schluss. Ja.
So schön, jetzt hat man mir wieder mal ein Kasper-Theater erzählt. Das ist für mich ein wunderschöner Schluss. Und ich nehme an, am Schluss gewinnt der Kasper, aber verraten tun wir es jetzt noch nicht ganz.
Nein.
Ich glaube, damit schreiben wir auch Ende über das Gespräch. Danke vielmals, Monika Schmucki. Und von Herzen alles Gute. Auch das, keine Floskeln, sondern von Herzen so denkt.
Danke vielmals euch beiden.
Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration Sandra Radzic, Webdesign und Distribution Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign Fabian Hauser.